Es gibt so eine kontextbezogene Gewalt, also zum Beispiel familiäre Gewalt. Dann gibt es Gewalt in Institutionen. Dann gibt es für mich so einen Kontext von Gewalt, der im öffentlichen Raum passiert. Ich, wo, sage ich mal, mit Behinderungen geboren worden bin, wo ich weiss, okay, mir sind auch Steine angerührt worden, ich bin auch angespuckt worden, grusige Behinderte und so ein bisschen diese Sachen. Das sind so erste Anzeichen von einer Gesellschaft, die bereit ist, Menschen Gewalt anzutun.
Sarah und Mara im Gespräch mit... Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Das ist früh für dich heute.
Hey, ja, es ist früh, aber ich habe mich irgendwie die letzten 10 Tage ein bisschen daran gewöhnen, dass, weil meine Tochter bei mir war in der Ferien, also immer noch. Und verstehe einer die Kinder, oder? Wenn Schule ist, will sie nie aufstehen. Also dann wird sie schlafen bis um 9:30. Wenn Ferien sind, sind wir um 5 Uhr wach.
Das ist eine sogenannte Kinderregel, von denen gibt es ganz viel. Auch das wäre ein Podcast. Regeln, die aus Erwachsenensicht nicht wirklich Sinn ergeben, aber bei Kindern so sind.
Es ist einfach, genau. Also das ist ja bei unseren Kindern sowieso auch so, dass ganz vieles einfach ist, wie es ist. Und ich habe auch heute, oder gestern haben wir doch ganz kurz telefoniert, Sarah. Und dann haben wir auch gesagt, hey, aber weißt, manchmal ist wirklich die pflegende Elternschaft mega anstrengend. Und gleichzeitig lachen wir einfach auch mega viel, weil also ich finde meine Tochter auch häufig sehr, sehr witzig. Sie sagt sehr witzige Sachen. Im Moment sagt sie zu allem «Ups». Und das ist wirklich, ja. Und ein Thema, das wir auch haben im Moment, auch ein manchmal «Ups»-Thema, ist so neue Assistenzpersonen. Also wir haben glücklicherweise jetzt wirklich nach 2 Jahren intensivem Kampf Assistenzstunden gesprochen bekommen. Das ermöglicht ihr mega viel Teilhabe. Also sie hat jetzt zum Beispiel können eine inklusive Kinderdisco mit der Assistenzperson. Und da gibt es aber auch das Thema natürlich von Körperlichkeiten. Und ich bin mit ihr im Moment am Üben, wie viel Distanz braucht es jetzt zu Leuten, die man nicht kennt, was für Körperlichkeiten sind mit Assistenzpersonen möglich. Zum Beispiel haben wir gesagt, umarmen ist okay, küssen nein. Und dann kommen die Fragen so, mit wem küsst man denn? Und ja, und das ist so ein Thema, das ich jetzt heute ja wie auch hier antrage, weil wir sind ja heute da eben für ein Thema, das uns beide auch sehr stark beschäftigt, nämlich Gewalt oder Prävention von Gewalt zu der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Ja.
Genau, und das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Und für das Thema steht Mara auch sehr früh auf wie heute.
Ah, ja, absolut. Also das ist wirklich
magst so. Magst du die Kampagne vorstellen? Ich weiss, du hast da ja dich auch beteiligt mitgewirkt.
Ja, also eben, es ist wirklich eine Folge, wo ich mega Freude habe, dass wir sie aufnehmen können. Quasi eine Sonderfolge zu dieser Kampagne. Ich bin dort auch immer wieder involviert mit Veranstaltungen oder mit Mitarbeit. Und die eben nochmal zum Sagen, ihr findet es in den Shownotes, dann 16 Tage gegen Gewalt an Frauen ist eine internationale Kampagne, die jedes Jahr vom 25. November bis am 10. Dezember stattfindet. Sie fängt an mit dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und endet am Tag der Menschenrechte. Das soll zeigen, dass es also Frauenrechte auch Menschenrechte sind. Die Friedensorganisation FRIDA, Kampagnenleiter Anna-Beatrice Schmalz, organisiert das in der Schweiz seit 2008. Wir können da auch verweisen auf eine Folge von letztes Jahr, wo die Anna-Beatrice bei uns war, auch zu 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, wo du, Sarah, die Olivia Fred, Leiterin von der Frauenzentrale, die Anna und ich geredet haben miteinander. Und das Jahr, also es ist so, dass die Kampagne immer ein Fokusthema hat und das Jahr ist das Fokusthema Behinderungen. Und als ich das, also das gesehen habe und auch schon in den ersten Sitzungen dabei war, habe ich natürlich mega Ich finde eben, manchmal Freude ist das falsche Thema, weil es ist ja kein freudiges Thema, aber ich habe einfach so eine Dankbarkeit gespürt von ja, es wird jetzt auch von Menschen, Organisationen, die sich nicht mit dem Thema Behinderungen intensiv auseinandersetzen, gesehen, dass Frauen und queere Menschen mit Behinderungen massiv von Gewaltformen betroffen sind und auch mehr Gewalt, also noch mehr Gewalt erleben wie Frauen ohne Behinderungen. Und wir haben auch gell, jemanden eingeladen natürlich, wir reden nicht allein zu dem Thema heute. Ja, Sapir Bendakon ist bei uns.
So schön bist du da, herzlich willkommen Sapir.
Ja, danke für den schönen Empfang.
Fällt es dir leicht früh aufzustehen?
Ja, sehr.
Bist du weich lernen?
Ja.
Kann man es eigentlich üben? Oder ist es bei dir immer so gewesen, Sapir?
Nein, es wechselt. Es kommt auch ein bisschen auf meine Energie drauf an, auf meine Lebenssituation, wo ich gerade so drin stecke. Bei mir wechselt es wirklich so nach dem Bedürfnis vom Körper. Aber wenn ich mir am Tag vorher wie so vornehme, hey, ich will früh aufstehen, nicht ich muss früh aufstehen, dann kommt es irgendwie von allein. Mhm. Genau.
Jetzt bevor wir von der Sapir wissen wollen, wieso sie hat wollen, aufstehen früher und auch eben da ist. Magst du Sapir kurz vorstellen, Mara?
Ja, auf jeden Fall. Es ist mir auch immer wichtig, unseren Gästinnen zu sagen, dass das einfach auch, also natürlich lange nicht alles ist, was man über die Person findet zur Bio. Und wenn du dann noch willst ergänzen, mach das doch gern. Also dein Name ist Sapir Bendakon. Du bist Inklusions- und Kommunikationsexpertin. Du begleitest Unternehmen und Organisationen in der Umsetzung von Inklusionsprozessen. Wir haben also auch schon miteinander zu tun gehabt in dem Thema und ich halte extrem viel von deiner Arbeit auch, wie du kannst zugänglich erklären, was sind Behindertenrechte, was ist die Rechtssituation in der Schweiz, weil es ist nämlich wahnsinnig komplex. Dann hast du Unternehmenskommunikation studiert, stimmt das? Und Business Administration.
Ja, mit dem Fokus auf Business Innovation. Ja. Also aufbauen, internationalisieren von Geschäftsideen.
Ja. Deine Themen sind oder dein Fokus liegt bei dieser Schnittstelle von Behinderung, Geschlecht und Migrationsgeschichte. Man sagt dem auch eine intersektionale Perspektive, also wie hängen die Diskriminierungsformen zusammen und ja, Arbeit, Bildung, Empowerment und Partizipation. Willst du etwas ergänzen?
Nein, überhaupt nicht. Ich will ich mir etwas ergänzen. Danke für das tolle Intro.
Ja, danke dir vielmals. Eben, wir reden heute zu 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen mit dem Fokus Behinderung. Und für uns bist du halt wirklich auch die Person, die wir einladen wollten, weil wir das Gefühl haben, eben durch deine intersektionale Perspektive bringst du ganz viel mit. Ich glaube, etwas mit meinem Kopfhörer.
Das Mikrofon, jetzt geht auch noch die Türen auf. Wie von Geisterhand geht jetzt unsere Podcast.
Okay,
jetzt
soll ich übernehmen? Also, ich habe ja so jetzt ganz ernst gesagt, eben 16 Tage Gewalt an Frauen. Also okay, mach du mal weiter, Sarah. Ich gehe die Türen zu machen, komme wieder.
Ich habe ja so einen Reflex. Wenn Mara sagt, jetzt ruhig, Sarah, bin ich sicher nicht ruhig. Und wenn Mara sagt, jetzt ganz ernst, dann kommt bei mir ein alter Reflex für, der mir auch schon in der Schule begegnet ist, dann werde ich ein bisschen frech und blöd. Also, darum bin ich froh, dass Mara jetzt schon wieder da sitzt. Ich glaube, was wie wichtig ist, oder warum ist es so wichtig, dass das mal der Fokus auf das Thema Gewalt und Behinderung gelegt worden ist. Mara hat vorhin gesagt, Freude ist der falsche Ausdruck, so Dankbarkeit. Ich habe gemerkt, wo ich gehört habe, dass das der Fokus ist, dass es bei mir auch immer etwas auslöst von, okay, jetzt wird angeschaut. Also es wird ein Thema, wo aus meiner Perspektive viel zu wenig sichtbar ist. Es hat auch viel mit Tabu auch noch zu tun. Sichtbarer. Magst du sagen, Sapir, warum findest du es wichtig oder auch was löst es bei dir aus, dass das jetzt wirklich auf dem Programm steht?
Also ich fange vielleicht von hinten an, was löst es bei mir aus? Ich kann jetzt nicht so in die Freude oder die Erleichterung wie so reingehen. Bei mir war es so, ich bin jetzt irgendwie 30 und das Thema begleitet mich jetzt schon das ganze Leben. Es hat VorreiterInnen schon irgendwie 50, 60, 70 Jahre begleitet und jetzt machen wir mal den Fokus. Bei mir hat es so ein bisschen Ernüchterung ausgelöst, dass jetzt so der Fokus ist und auch dann gerade so wie ein bisschen eine Kritik. Ich habe manchmal so ein bisschen eine innere Kritikerin, weil ich schon sehr viel gesehen habe, sehr viel gehört habe. So ein bisschen, ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht einfach nur performativ, sondern das ist jetzt wirklich so, hey, wir wollen mal mit dem Thema anfangen. Uns ist auch bewusst, es ist ein breites Spektrum, ein grosses Thema. Und wir fangen mal an, wir haben jetzt mal den Fokus. Und ich hoffe, dass das einiges in der Schweiz in Bewegung bringt oder auch bei diesen Organisationen, die sich eben für, sage ich jetzt einmal, feministische Anliegen einsetzt, dass das wirklich eine nachhaltige Wirkung, einen Impact hat. So, das hat es so bei mir ausgelöst, so ein bisschen mehr Fragen als Antworten. Und warum ist es wichtig? Weil sehr viel Behindertenrecht sehr viel mit Frauenrecht zu tun hat, weil Sexismus ist per se ableistisch. Und das Geschlecht ist auch an Behinderung konstruiert worden in unserem Kulturkreis. Schon Aristoteles hat gesagt, Frau ist nichts anderes als ein deformierter Mann. Also die Leute haben, man hat dann schon ein bisschen gesagt, okay, das Geschlecht oder mit diesen Leuten ist etwas falsch, denen fehlt irgendwelche Fähigkeiten, mit dem Körper ist etwas falsch. Wir haben sehr viele Tendenzen ja auch von dem gemerkt, oder? Frauen sind irgendwie komisch, Frauen sind weniger fähig, die können weniger nachdenken, sie sind hysterisch oder historisch sogar böse, wenn man so an den Hexenprozess denkt. Und das sind alles auch so ein bisschen, das sind die ableistischen Tendenzen, die natürlich Menschen mit Behinderungen in ihren Verkörperungen wie noch mehrdimensional spüren. Mir ist es einfach wichtig, oder ich finde es wichtig, weil wir jetzt endlich mal darüber reden, dass Sexismus eigentlich immer ableistisch ist und dass das eigentlich sowieso zusammengehört.
Magst du das nochmal schnell ein bisschen erklären? Also Ableismus ist ja die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Kann man das so sagen, so vereinfacht? Vielleicht jetzt für die, die den Begriff auch noch nicht kennen, die zuhören.
Also es ist sicher sehr vereinfacht. Es geht bei Ableismus wirklich um alle Ebenen und Dimensionen von der Gesellschaft, jede Art von Diskriminierung, von Ausschluss. Genau, und bei Ableismus geht es eigentlich wirklich darum, dass es um die Diskriminierung und den systemischen und systematischen Ausschluss, das Drängen aus der Gesellschaft von Menschen mit Behinderungen und behinderten Körpern geht. Genau.
Und nochmal zum Erklären, Sexismus und Ableismus, also im Sinn von Frauen eben, hat man quasi defizitär beschrieben, also mit einer Frau oder mit einem Körper von einer Frau stimmt etwas nicht, eben man hat sie auch pathologisiert, also medizinisch eben als krank bezeichnet, genau. Wenn es eben hysterisch wegen der Gebärmutter oder Hysteria. Und um jetzt das nochmal, für die, wo das ganz neu ist, die das jetzt hören, ich nehme an, also, und es ist zum Teil auch für mich immer noch neu. Ich nehme an, dass es da noch ein bisschen Erklärung braucht. Nochmal. Also, das heisst, wenn du sagst, Ableismus ist auch Sexismus, dann heisst das, also wir reduzieren Menschen auf den Körper reduzieren und tun sie aufgrund von ihrem Körper diskriminieren. Oder wie meinst du das genau?
Genau, das ist ein Aspekt von dem, aber der andere Aspekt ist Biologie als Schicksal. Das heisst, Menschen haben einen bestimmten Körper und durch das, also das ist ein Begriff von jetzt, aus der Forschung ist nicht einer von mir, also Biologie als Schicksal. Menschen haben einen bestimmten Körper und aufgrund von dem stehen ihnen gewisse Positionen in einer Gesellschaft, in einer Gruppe zu und mit dieser Verkörperung ist auch eine gewisse Differenz da und wir tun die Differenz als negative Abweichung von der Norm kontextualisieren, pathologisieren. Das heisst, mit den Leuten objektivieren, infantilisieren und kollektivieren. Das heisst, das Individuum hat in solchen Interaktionen gar keine Chance auf Teilhabe an einem zum Beispiel persönlichen Gespräch, aber auch an der Gesellschaft. Und es geht wirklich darum, dass man sagt, hey, das ist die negative Abweichung von der Norm. Und Norm halt kulturell ist immer konstruiert worden an einem männlichen oder an einem männlich gelesenen Körper. Und was auch wichtig ist, es ist sogar wenig, also es ist nicht nur die negative Abweichung, sondern man hat die Abweichung auch wie nicht in der Mitte von der Gesellschaft wollen. Und das hast du gut gesagt, oder auch mit dieser Hysterie, oder auch, dass man Frauen aufgrund von es können ja auch tatsächliche Differenzen sein, wenn man es negativ konnotiert, Recht entzogen hat. Und das ist genau beim Ableismus auch so. Also aufgrund von tatsächlichen oder fiktiven Differenzen, wo die Leute sagen, die mit ihrem Körper in der Machtposition sind, entziehen wir Menschenrechte. Und die universellen Menschenrechte drum. Genau.
Mega spannend. Das ist danke vielmals.
Willst du weiterfragen?
So? Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon den Hauptgrund benannt, oder? Wieso Frauen oder auch non-binäre Menschen besonders oft oder von Gewalt betroffen sind mit Behinderung. Also, und gleichzeitig nimmt es mich schon auch noch Wunder, gibt es noch weitere Faktoren? Also welche Faktoren, ja, also warum ist das so? Also das ist wie der Hauptgrund, aber gibt es da noch Erweiterung oder würdest du sagen, nein, es geht um das?
Nein, also man sieht auch aus den wenigen Erhebungen und Zahlen, die wir haben, dass noch weitere Faktoren in organisierten Gesellschaften in diese Diskriminierung hineinspielen. Zum Beispiel sind Frauen, die sozioökonomisch schlecht gestellt sind, also wirklich randständig sind, häufiger betroffen. Auch Frauen, die älter sind, also da redet man von plus 60, sind häufiger betroffen von dieser Gewalt.
Warum ist das so?
Es wird leider nicht so fest erforscht. Es gibt wie nur Hypothesen, warum das so ist, aber man kann wie nicht wirklich eine generalisierende Aussage treffen. Beim sozioökonomischen, und darauf geht auch die UNBRK im Artikel Rehabilitation, ist es sicher auch so, dass du natürlich, wenn du sozioökonomisch besser gestellt bist, mit Hilfsmitteln gewisse Behinderungen kannst egalisieren. Das heisst, du kannst dir eine gewisse Range an Selbstbestimmung sozusagen über das Egalisieren von Behinderungen irgendwie erkämpfen. Und Selbstbestimmung ist eben bei uns jetzt immer noch gleichgesetzt mit Selbstständigkeit und das ist das Problem. Das heisst, wenn du Geld hast für Assistenz, vielleicht nehmen wir dieses Thema Mara von vorher, wenn du Geld hast für ein Hilfsmittel, bist du automatisch weniger abhängig von anderen Stellen, von Organisationen, die vielleicht inhärent auf Gewaltstrukturen aufbauen, so Unterstützungsorganisationen, die eben nicht unterstützen. Du bist weniger auf individuelle Unterstützung angewiesen. Das heisst, du bist auch dort weniger gefährdet, weil auch so individuelle Unterstützungsbeziehungen können sehr, sehr von Gewalt geprägt sein.
Genau, ich will nur ganz schnell, ich will dich nicht unterbrechen, nein, aber einfach für die, die zuhören, die BRK ist die Behindertenrechtskonvention. Magst du dort ganz kurz sagen, warum das so wichtig ist, dass man jetzt auch in dem Gespräch wird BRK immer wieder ein Thema sein, sicher auch Istanbul-Konvention, aber BRK, was ist das für eine Grundlage?
Vielleicht wichtig, BRK, also Behindertenrechtskonvention, verweist auch auf andere Konventionen. Also es ist nicht so, dass die allein funktioniert. Warum ist Behindertenrechtskonvention wichtig? Wo man die erarbeitet hat über mehrere Jahre international mit Organisationen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, hat man wie festgestellt, dass kulturübergreifend, länderübergreifend, die Rechte, die universellen Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen nicht durchgesetzt werden. Dass eigentlich Gesellschaften dort durch vielleicht in gewissen Bereichen an anderen Orten sind, aber dass man grundsätzlich kann sagen, dass Menschen mit Behinderungen marginalisiert sind, dass sie nicht können von dem profitieren, dass wir jetzt wollen, die universellen Menschenrechte für alle Menschen durchsetzen. Und dann hat man gesagt, okay, man macht sozusagen UN-BRK, wo man auf die spezifische Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen eingeht und eigentlich in den Artikel auch so wie aufzeigt, wie können die universelle Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen durchgesetzt werden. Es sind also keine zusätzlichen Rechte, die Menschen mit Behinderungen mehr haben, sondern es geht um die Durchsetzung von diesen Rechten, die sie schon haben, aber eben nicht durchgesetzt werden.
Also eben zum Beispiel das Recht auf Bildung, genau. Wo ja wie jetzt Kinder ohne Behinderungen, ist wie so eine Selbstverständlichkeit, oder, dass man darüber redet, dass sie Bildung zu gut haben. Bei Kindern mit Behinderungen streitet man darum.
Genau.
So, oder das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen in den Möglichkeiten oder eben Unterstützung, damit so eine die Kinderdisco, wie jetzt meine Tochter besucht hat, überhaupt besuchbar ist.
Ja, das Recht auf Teilhabe, mm-hmm. Oder da gehört auch Freizeitgestaltung drin.
Genau. Ja, oder eben auch das Recht auf Schutz, jetzt in Bezug zum Beispiel vor Gewalt oder vor sexualisierter Gewalt.
Mm-hmm. Genau. Vielleicht, du hast mich vorher eben gefragt zu diesen anderen Faktoren. Ich habe den Faktor sozioökonomisch ein bisschen beleuchtet. Das ist natürlich nicht alles. Ich gehe nur so auf die wichtigsten Punkte. Und beim Alter ist es natürlich so, dass wenn du älter wirst, bist du auch vermehrt abhängig von der Unterstützung von anderen Menschen.
Ich habe es eben vorher überlegt, ja.
Also Abhängigkeit ist ja eine Gefahr, oder? Kann man das wie so, wenn wir jetzt auch nochmal das aufgreifen, oder die Frage, warum, die auch Zara gestellt hat, oder warum sind Frauen mit Behinderungen mehr betroffen oder Menschen mit Behinderungen mehr betroffen? Also eben die Abhängigkeit, das ist einfach ein Risiko.
Ja, und das ist ja auch so, oder was ich aus meiner Perspektive, also ich bin Mutter von einem jungen Mann mit einer Behinderung und er und ich kenne halt wirklich auch durch ihn, also zum Beispiel jetzt eine Freundin von ihm, oder wo etwa so klein gleiche auch Behinderungsbilder hat, also nicht gleich, aber und dort ist ja zum Beispiel, jetzt bei meinem Sohn ist das emotionale Entwicklungsalter ist zwischen 6 Monaten und 3-jährig. Und wenn man mit ihm über Grenzen, also er braucht umfassende Hilfe, also das heisst, er braucht auch Intimpflege. Mhm. Und das, was du vorher beschrieben hast, Mara, oder, von eben, wer darf mich anlangen und darum eben ich denke, das könnte das ein Grund sein mit dem Alter, dass natürlich ja, je mehr Menschen einem so nahe kommen, je ich mag das Wort so nicht, ich mag das Wort hilflos überhaupt nicht, gibst mir ein anderes Wort. Ich finde auch so schlimm den Begriff Hilflosenentschädigung, aber je mehr Unterstützung man braucht, könnte man sagen, ich lerne immer noch, merkst du.
Ja, eben, ich weiss, viele Leute haben das Wort hilflos nicht gern. Ich benutze es einfach, um wirklich zu sagen, hey, in dieser Gesellschaft, wir generieren die Hilflosigkeit.
Das ist jetzt hast du uns gerade reframed. Danke vielmals.
Das ist mega. Ich finde es gerade so cool, Moment. Ja. Weil so,
super.
Genau, weil, oder was, vielleicht kann man das auch ein bisschen an unsere Hörerinnen sagen. Also meine Erfahrung ist, dass Diskussionen um das Thema Behinderungen immer Ängste auslösen. Darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Kann ich das Wort noch benutzen? Kann ich es nicht benutzen? Und du zeigst jetzt gerade etwas, oder? Wir haben ja ein Wording in unserer Gesellschaft. Sarah und ich müssen ja ganz viele Formulare ausfüllen für unsere Kinder. Dort steht Separation, dort steht Hilflosentschädigung. Wir haben dann Invaliditätsversicherung etc. Und das ist halt eben das, was unsere Gesellschaft ja auch etabliert oder eben auch macht, oder das, was du jetzt gesagt hast. Also wir machen Menschen hilflos durch unser System.
Auf jeden Fall. Und vor allem die Wörter Invalidenversicherung oder Hilflosigkeit, die sind natürlich auch von nicht behinderten Menschen irgendwann so erfunden worden. Und das Problem ist, dass viele nicht behinderte Menschen, ich finde, daran erkennt man nicht Behinderung ziemlich gut, die Wörter immer nur im Körper von der individuellen Person verhaftet. Also nur die Person ist hilflos. Es ist nicht die Gesellschaft, die die Person hilflos macht oder selber hilflos ist. Und bei Invalidität ist auch wieder das diableistische Idee von Wertlosigkeit. Darum würde ich halt auch eben lieber von Behinderung, würde ich tatsächlich lieber von Behinderung reden. Aber klar sind Menschen inhärent in ihrem Körper behindert. Aber ganz viele Behinderungen entstehen ja auch im Aussen und entstehen in der Interaktion von der mit der Gesellschaft und von der Gesellschaft. Und das Problem an diesen Wörtern ist, dass sie immer so perspektivisch genommen werden aus der Sicht von Menschen, die keine Behinderung haben. Und darum brauchen wir, hast du auch recht, oder teilweise neue Wörter, weil die schon wie fest belastet sind in dem Sinn, dass man sagt, das ist so oder das ist im Körper von Menschen mit Behinderung allein verhaftet. Und um das manchmal zu durchbrechen, braucht es manchmal neue Wörter. Und bei Invalidität ist das voll so, reden wir, also man redet von Behinderung, nicht von Invalidität. Und es ist auch eine Frechheit, dass es überhaupt noch Invalidenversicherung
gibt. Ja, total. Also, ja, könnte man abschaffen. Ja. Was ich vorher noch so ausführen wollte, ist, dass ich dann merke bei dem Thema, eben, also das fängt an bei Distanznähe von Grenzen, aber dann geht's ja auch, eben, ich sage jetzt, Entwicklungsalter emotional, ich kann auch sagen kognitiv, aber es gibt ja auch eine Körperlichkeit und eine Sexualität gleichzeitig. Und was ich dort beobachte, ist, dass es unglaublich wenig Literatur gibt. Ich weiss noch, wo ich gemerkt habe, dass mein Sohn zum Beispiel sich anfängt, körperlich entwickelt. Gut, ist jetzt schon länger her, ist jetzt 21, es hat sich vielleicht etwas da. Aber ich habe ganz wenig Literatur gefunden und habe beobachtet, dass es ein Tabu ist. Mhm. Und was ich dann so jetzt so in den letzten, eben seit ich mich mit dem Thema Sexualität mehr beschäftige, letzten 10 Jahren, beobachten ist, dass es auch ganz viele Fachpersonen und auch in Institutionen, nicht überall, es gibt total Unterschied, aber immer wieder merkt man, das ist ein bisschen ein Tabu. Also man kann irgendwie über andere Sachen total gut reden, aber wenn man dann darüber redet, irgendwie, ja, und wie ist es mit Nähe, mit irgendwie Kuscheln, mit Sexualität und so, dann passiert so etwas an diesen Gesprächen. Mm. Das beobachte ich wie als Mutter. Also so die Tendenz, dass man dann Menschen wie mein Sohn eigentlich unsexuell tut behalten. Also wie, ja, er ist ja eben wie ein kleines Kind, was mich richtig stört. Oder dann tut man es so dämonisieren. Mhm. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt kein Umgang, der einfach dem entspricht, wie es sein sollte. Und mich nimmt es Wunder, wie fest hat so das, was ich beobachte, so das Tabu, ist das etwas, was du auch beobachtest? Und wie fest hängt das auch noch damit zusammen, dass man eben zu wenig darüber redet?
Also ich beobachte das sehr genau. Ich meine, ich bin jetzt 30. Vor 20 Jahren bin ich auch in gewissen Strukturen sonderbeschult gewesen. Und auch schon dort ist das auch genau das gewesen, was du auch beobachtet hast. Man hat nicht über das Thema geredet, obwohl man langsam Preteens gehabt hat. Es ist wie so klar gewesen, dass das nicht, sage ich jetzt mal, im Lebensweg von diesen Menschen irgendwie vorgesehen ist, dass sie sich mit ihrer Sexualität entwickeln. Also ich glaube, dein Sohn und ich sind ja auch etwa so ein bisschen,
ja,
genau, ich bin ein bisschen älter. Von dort her
was bist du für einen Jahrgang?
94.
Ja, genau. Du bist auch älter, ja.
10 Jahre, genau. Ja. Und es war schon, als ich jünger war, und es war schon, als dein Sohn dann 10 Jahre später noch war.
Ja, und es ist im Fall immer noch so, weil es sind dann genau, es ist jetzt noch spannend, du bist 10 Jahre älter wie der Sohn von der Sarah, ja. Meine Tochter ist genau 10 Jahre jünger, ja. Und es ist im Fall immer noch genau so.
Ja, eben. Dann ist es einfach, es ist nicht nur, weil man nicht darüber redet, sondern auch, weil das Gespräch, also, wo wir haben, über das wieder einfach nur an den körperlichen Bedürfnissen und Empfindungen von nicht behinderten Menschen ausgerichtet ist. Jetzt, wenn ich es ganz ketzerisch sage, merke ich ja auch, wenn ich irgendwo draußen unterwegs bin, dass ich beobachtet wird, dass mit dem Finger auf mich gezeigt wird, dass gelacht wird. Und von dort her weiss ich, okay, viele Menschen finden Menschen in Verkörperungen mit Behinderung abstoßend. Wenn wir jetzt einfach einmal so anstellen, wie es ist. Viele haben auch Angst, also ich merke auch wirklich Angst, wenn ich irgendwo rumlaufe, weil ich vielleicht nicht neurotypische Bewegung mache und sie das nicht einordnen können. Und dann haben die Leute noch Angst, selber behindert zu werden. Auch die Leute, die uns dann unterstützen, die uns unter Umständen betreuen, wie sie das selber so schön sagen. Ich rede lieber von Unterstützung. Und dann ist es so ein bisschen der Ekel und das Abgestossensein von dieser Lebensrealität mit Behinderung und Ekel und Sexualität zusammen, es ist keine gute Komponente, das wissen wir auch aus anderen Aufklärungsthemen. Und wenn sie sich selber nicht vorstellen können, dass sie, es geht immer von ihnen aus, sie ein Mensch in einem Körper, der behindert ist, attraktiv findet, können sie sich auch gar nicht vorstellen, dass es vielleicht andere...
Wird es wie abgesprochen?
Ja, genau.
Also was ich mir nicht vorstellen kann, darf nicht sein.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Mega spannend.
Und umgekehrt gibt es aber dann eine Fetischisierung, oder? Also ja. Dass dann zum Beispiel gerade... Also Frauen in meinem Umfeld auch erzählen, wenn sie auf Insta postet, also wo mit Behinderungen leben, dass sie dann einfach wirklich ganz üble Zuschriften bekommen.
Mhm. Also es gibt ja auch ganze Pornoseiten, die sich nur an das Thema richtet, wo du nur kannst googlen, welche Art von behinderten Körper, und es ist ja auch ein Fetisch. Mhm. Da muss man auch immer sehr gut aufpassen, weil sehr oft ist die Fetischierung auch mit Kontrolle und irgendwie Gewaltideologien zusammen verbunden, und da muss man auch, das ist auch so eine Falle, wo man reintappen kann. Genau, und da muss man gut aufpassen, aber wieso wird es auch fetischiert, weil die Leute haben ja oder haben das Gefühl, sie haben nicht viel zu tun mit Menschen mit Behinderung. Sie haben ja auch immer das Gefühl, sie wissen, wie Behinderung sich zeigt oder wie Behinderung aussieht. Mhm. Und durch das, dass man das nie so sieht, ist Behinderung auch so etwas Exotisches, so etwas mega Spannendes. Und so Sachen, die ich schon auch gehört habe bei ersten Treffen. Und durch die Fetischierung kann dann auch so ein Interesse entstehen, das einfach einmal auszuprobieren, in einer sexuellen Beziehung sein mit einer Person in einem behinderten Körper. Und sehr oft wird dann eben die Person gar nicht gesehen, sondern einfach der Körper. Und dann entsteht so eine gewisse Idee, das auch können zu benutzen. Also es entsteht ja wie keine Beziehung zwischen den Menschen aus dem heraus. Es entsteht ja nur eine Objektivierung. Und das ist ja auch immer eine Voraussetzung, grosse, dass Gewalt passieren kann.
Was braucht aus deiner Perspektive jetzt gesamtgesellschaftlich, sage ich mal, dass sich das verändert? Also jetzt reden wir ja sind wir auch in der Analyse, weil das ist ja immer das Wichtigste, oder? Das Analysieren von der Situation. Was haben wir überhaupt für eine Situation und für Probleme. Aber jetzt, was braucht es, damit sich das verändert? Gibt es überhaupt Lösung für das in unserer Gesellschaft?
Also ich glaube, die Lösung ist eben wirklich beim Individuum. Ich glaube nicht, dass man eine ganze Gesellschaft ändern kann, ohne dass man das Individuum ändern kann. Weil wenn Menschen keine Agency haben und wenn man jetzt einfach sagt, ja, der Staat muss sich nur verändern, dann wird es schwierig. Aber klar, der Staat müsste mal die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Individuen überhaupt, sage ich mal, verändern können oder einfacher verändern können, weil wir wissen alle, ganz viele Leute haben ganz viele Themen und dann landet vielleicht das Thema irgendwie auf dem Wichtigkeitsthema 30. Und wir brauchen also Strukturen, die es den Leuten auch ermöglicht, sich einfach mit dem auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das Zentrale dort ist einfach, dass wir uns vom Gedanken verabschieden, dass Menschen mit Behinderungen andere Menschen sind, wie der Menschen, die noch nicht in behinderten Körper leben. Und ich weiss, es ist für ganz viele nicht behinderte Menschen ganz schwierig.
Sagen, ich finde, du sagst das eben einfach auch mega gut. Oder die noch nicht in behinderten Körper leben, weil 80% der Behinderungen sind erworben während dem Leben. Also, weil es ist ja dort auch immer so die Annahme, man kommt mit einer Behinderung auf die Welt, eben, oder man hat ein Geburtsgebrechen, aber sehr viel passiert ja erst im Laufe des Lebens. Plus Alter, oder? Wir werden alle älter.
Genau. Also es sind sogar, wenn man die Behinderungen mitzählt, die auch im Kindesalter noch erworben werden, sind sogar weit über 90% der Behinderungen, erworben werden. Nur geschätzt 3%, wenn man es weltweit anschaut. Wir haben natürlich auch keine verlässlichen Zahlen, weil jeder tut Behinderung anders definieren und tut es auch anders erheben. Aber Schätzungen sagen, etwa nur 3% kommen wirklich mit einer Behinderung zur Welt. Alles andere ist irgendwo erworben, sei es durch Krankheit, Unfall und so weiter. Ja.
Vielleicht noch mal zum Verstehen. Also wir reden ja jetzt über, also jetzt haben wir über Sexualität geredet, über selbstbestimmte Sexualität. Es gibt natürlich, Also, dass man auch nachher noch über andere Themen in der Gewaltprävention redet, wäre mir noch wichtig, weil es ist ja, das ist ja passiert ja immer schnell, wenn man von Gewalt an Menschen mit Behinderung oder Gewalt an Frauen redet, dann hat man immer als ersten Impuls, das ist sexualisierte Gewalt. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Gewaltformen. Aber gleich da einfach nochmal zum Verstehen. Jetzt haben wir eben über selbstbestimmte Sexualität geredet, über Aufklärung, über Enttabuisierung. Und kannst du uns kurz noch erklären, was ist da dran jetzt Prävention?
Dass wir über das geredet haben jetzt. Ich denke, dass wir den Raum aufgemacht haben, dass wir den Leuten gezeigt haben, hey, da ist wirklich in der Schweiz ein Problem herum, was Gewalt betrifft, wo wir ja nicht einmal in Zahlen erheben. Und ich sage immer, wenn wir uns nicht einmal, wenn wir nicht einmal genau wissen, wie die Zahlen bei uns sind und müssen irgendwie Zahlen von anderen Ländern beiziehen, ist es sehr oft so, dass wir eine grosse Herausforderung haben. Und Prävention passiert eben dann, wenn wir anfangen, darüber zu reden und vor allem auch anfangen, Sichtbarkeit zu generieren. Weil ich kann ja ich kann wirklich keine Prävention machen, wenn ich kein Bewusstsein habe. Das sagen mir auch ganz viele Frauen ohne Behinderung zum Beispiel, die erst Jahre später begriffen haben, dass sie Gewalt erlebt haben, zum Beispiel in einer Beziehung. Und sie jetzt können bei sich Prävention machen, dass sie die Strukturen erkennen und versuchen, denen möglichst aus dem Weg zu gehen. Ist natürlich nicht immer möglich, weil sie sind überall, aber einfach ihres Möglichsten tun dafür, dass sie sich und andere immer wieder aufklären. Und ich glaube, das ist wie wichtig.
Ja, das Bewusstsein schafft Prävention. Magst du noch darüber reden, welche Formen von Gewalt gibt es sonst noch? Oder wir haben jetzt viel über sexuelle, wie Mara richtigerweise gesagt, dass man einfach da eben, es ist so ein grosses Thema, merke ich gerade, und es wird eine offene Gestalt bleiben. Aber dass man einfach das auch noch, ich will das schon auch noch sichtbar machen.
Also es gibt sicher, ich bin jetzt nicht, sagen wir so, meine Kategorisierung ist manchmal nicht unbedingt die, die man in der wissenschaftlichen Welt macht, aber ich würde sagen, es gibt so eine kontextbezogene Gewalt. Also zum Beispiel familiäre Gewalt. Sexy, psychisch oder physisch gegenüber Menschen mit Behinderungen. Das ist ein ganz grosses Thema. Dann gibt es Gewalt in Institutionen, wo Menschen mit Behinderungen leben, wenn sie nicht mehr in familiären Strukturen leben. Und auch dort gibt es wieder physische Gewalt, aber sehr viel ist auch psychische Gewalt. Dann gibt es für mich so einen Kontext von Gewalt, der im öffentlichen Raum passiert. In dem, dass immer gesagt wird, du störst.
Eben das, was du vorher auch geschildert hast, oder?
Also das ist ja wie nicht eine Gewalt, die so einfach greifbar ist. Aber ich, wo, sage ich mal, mit Behinderungen geboren worden bin, wo ich weiss, okay, mir sind auch Steine angerührt worden, ich bin auch angespuckt worden, grusige Behinderte und so ein bisschen diese Sachen. Das sind so erste Anzeichen von einer Gesellschaft, die bereit ist, Menschen Gewalt anzutun. Darum, ich sage, der Kontext öffentlicher Raum. Und dort vielleicht auch noch die Art von Gewalt, finde ich, die irgendwie für mich immer mega schlimm war, wenn 100 Leute daneben stehen, aber keiner irgendetwas macht. So die erschaffene Hilflosigkeit, die wir dann machen. Klar, ich kann für mich selber einstehen, aber es gibt wie auch Momente, wo es nicht sinnvoll ist, wenn das Opfer von Gewalt gerade in dem Moment allein irgendwo stehen. Und eben die, sag ich, Hunderte von Leuten, die gehofft haben, aber nicht gemacht haben.
Und da reden wir auch eben von dem Allyship, also dass man es Verbündete braucht, oder? Also wenn man das feststellt, ich muss ja manchmal mich eher zügeln, weil ich ja mittlerweile so Fürsprecherin auch von meiner Tochter geworden bin, damals schon von meinem Sohn, aber jetzt noch mehr, dass ich ja dann, mich macht es ja wahnsinnig hässig, wenn ich Zeugin werde von Ungerechtigkeit, von eben, was du jetzt schilderst, löst auch in mir schon wieder so eine Wut aus, oder? Aber es ist ja auch, es braucht es einfach, dass Individuen eine Verantwortung übernehmen und wenn man Zeugin wird von so einer Situation, dann auch sich einschalten.
Ich möchte da wie auch noch einen Appell machen, weil ich merke, du sagst, es macht dich wütig. Oder Wut ist ja in dem Sinn, also ist immer Abgrenzungsemotion, aber es ist auch oft Emotion, wo noch etwas anderes darunter liegt. Ich habe jetzt gemerkt, ich spüre gerade mega fest Trauer. Und ich glaube, die Trauer, das ist auch etwas, wo viele Menschen, oder du hast das vorhin sehr beschrieben, also die Abwehrreaktion an dem Thema gegenüber, Sexualität, Gewalt, Behinderung, teilweise auch Frauen gegenüber. Aber wenn ihr jetzt die Folge hört und merkt, ihr habt die Abwehr und vielleicht lieber wollt abschalten, es ist okay, das zu fühlen, aber bitte schaltet nicht ab, weil wir können auch nicht einfach abschalten.
Ausser ihr müsst euch selber schützen.
Dann ist es anders. Und ich merke, ich habe zum Beispiel gemerkt, es gibt manchmal Momente, wo ich mich selber schütze, wo ich mich nicht gleich exponiere. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gemerkt, ich kann jetzt nicht mögen Unterschriften sammeln für Initiativen, die eigentlich mir sehr wichtig gewesen wären, weil ich das letzte Mal so heftige Sachen haben müssen hören beim Sammeln. Und das, was du beschreibst mit dem wahnsinnig Feindlichen, so dass auch sich eben grusen, das erlebe ich, wenn ich mit meinem Sohn bin. Und das ist etwas, wo unglaublich tief geht. Und dann auch eben zu merken, dass so viele Menschen in sich eine Abwehrhaltung haben von allem gegenüber. Also es ist ja auch Menschen, die zum Beispiel Chemo machen, sagen das. Mhm. So, das ist ja, wo irgendwo eben eine andere Form zeigt, von Körperlichkeit zum Beispiel. Oder eben auch ihnen etwas zeigt, wo, eben, jetzt hast du vorher gesagt, ja, eben, also Behinderung im Alter. Mhm. Oder, das ist auch etwas, die Leute haben eine mega Abwehrhaltung, sie wollen dort nicht hin. Und vielleicht ist auch etwas, was wir uns heute wünschen dürfen, ist, dass wir wenigstens jetzt zuhören. Und ja, die Gefühle auch über deine Wut, ich weiß nicht, was du, ob du Wut oder Trauer hast, gar nicht.
Gar nicht.
Genau.
Weil ich rede grundsätzlich nicht über Sachen, die ich bei mir nicht verarbeitet habe. Weil ich denke auch, mein persönliches Leben, ich teile da ja sehr wenig. Ich mache einfach Beispiele, wo auch alle Beispiele, die ich mache, sind nicht unbedingt persönliche Beispiele, sondern auch Beispiele, die viele erlebt haben. Das heisst, ich behalte mein privates Leben ziemlich privat. Und ich glaube, Mara kann das bestätigen, dass es wenig gibt von mir, wo öffentlich bekannt ist. Das heisst, ich rede auch nicht über Themen, die für mich schwierig sind, weil meine Schwierigkeiten sind nicht für Public Consumption. Und das passiert eben auch sehr schnell, dass die Leute sich an diesen Erlebnissen entweder positiv oder negativ aufgeilen. Und ich bin kein Objekt. Das heisst, für mich, über alles, was ich jetzt hier rede, ist nicht mit Emotionen verbunden per se. Was ich aber vielleicht zu dem, was du gesagt hast, auch noch möchte sagen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, wo eben die Haltung haben. Und ich bin der Meinung, es ist bei uns sogar ein bisschen evolutionär, auch biologisch teilweise angelegt von dem, was wir nicht kennen, irgendwie Abwehrhaltung rein. Und mir passiert das auch teilweise, wenn ich eine Verkörperung sehe, die ich nicht kenne, dass ich zuerst so vielleicht ein bisschen so körperlich verschrickt. Und ich möchte einfach an die Leute appellieren, sind Menschen, tun doch ein bisschen über eure erste biologische Reaktion.
Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen.
Übererheben. Also, ich habe das manchmal auch bei Sachen, die ich nicht kenne, sogar bei Essen, die ich nicht kenne. Und so sogar bei verkörperigen Menschen, die ich noch nie in dieser verkörperten Form gesehen habe. Und dann registriere ich das im öffentlichen Raum gerade bei mir und du gerade meinen ganzen Körper darauf ausrichten, dass die Reaktion, ich brauche keinen Schutz, es ist falsch. Und dann gehe ich ganz natürlich mit den Menschen um, so wie ich mit allen Menschen umgehe. Aber ich muss mich auch teilweise auch ein bisschen an der Nase nehmen. Und ich hoffe, dass man das merkt, wenn man mir im öffentlichen Raum begegnet, dass ich wirklich auf alle Menschen versuchen, so zuzugehen.
Das ist so wichtig, was du sagst, oder die Einordnung von dem Impuls, das wollte ich eigentlich vorher auch sagen, oder so, ja, die Gefühle, eben, ich will jetzt weg von dem, und dann aber die Reflexion machen, und
genau, ich möchte nur noch etwas einhängen, oder einfach, weil du das Beispiel, finde ich, einfach recht gut, oder, mit der Kindheit, weil, also, es fängt ja eigentlich schon auch sehr stark, also, ich meine, ein Baby, das auf die Welt kommt, ist nicht ableistisch. Also, so simpel das tönt, aber Also das Baby unterscheidet nicht, fährt der Mensch einen Rollstuhl, hinkt der Mensch oder hat er eine kognitive Behinderung. Vielleicht reagiert es, wenn jemand sehr laut ist oder verschrickt einmal. Eben das, was du jetzt geschildert hast, das Biologische. Oder? Aber ich finde, so, es entwickelt sich ja dann wirklich erst und sehr viel passiert jetzt. Also habe ich das Gefühl schon auch also einerseits so Erlebnisse, wo Mensch oder Kinder mit Behinderungen halt dann erleben, wo sie merken, ich bin anders, wo eben auch meine Tochter oder jetzt der Sohn von der Sarah oder auch wie du erzählt hast, erlebt. Und das macht ja etwas mit einem, oder? Und das andere, was ich aber dort, das ist ein bisschen mein auch persönlicher Wunsch, so. Oder mir sagt das, was du eben gesagt hast, oder, dass die Leute sich dann so ein bisschen aufgeilen oder persönliche Erlebnis. Ich kenne das, dass man dann so einen Überanteilnahme hat, so von, ich bin so berührt von dem. Und ich finde dann so, ja, ist mega schön, aber es langt eben nicht. Und ich zeige dir auch etwas auf in dem Artikel, wo eine persönliche Komponente hat, oder? Aber wo auch sehr strukturell passiert, so wie wir jetzt auch darüber reden. Und sich berührt fühlen allein löst es nicht. Und mein Wunsch ist so ein bisschen auch rauszugeben, man kann mega viel auch bei den eigenen Kindern, eben das eine ist das Allyship, dass man etwas feststellt und sich einsetzt, aber das andere ist jetzt zum Beispiel bei eigenen Kindern, auch mit ihnen darüber reden, wie sie sich verhalten gegenüber Kindern mit Behinderungen, Menschen mit Behinderungen, dass man sich auch nicht dem Thema so verschließt, oder? Und dass man eben auch, wie du das auch sagst, schaut bei sich, was macht es denn bei mir? Warum habe ich jetzt irgendwie Angst um mein Kind wegen dem Kind mit Behinderung? Das ist jetzt politisch etwas, was im Moment sehr stark läuft, oder? Wir müssen unsere Kinder ohne Behinderungen in der Schule schützen von Kindern mit Behinderungen. Ich meine, das ist mega ableistisch. Stellen wir uns das einmal umgekehrt vor.
Und die wenigen Zahlen, die wir haben, zeigen, dass es eben umgekehrt ist.
Eben, genau.
Dass man ist schon, ein Kind mit Behinderung muss von angeblichen sogenannten Schutzräumen schützen, die an Menschen ohne Behinderung ausgerichtet sind.
Wir werden,
sind fast schon am Schluss.
Ja, genau. Gell? Wir werden in den Shownotes auch noch die Gewaltformen beschreiben. Also wir werden von 16 Tagen Gewalt an Frauen noch in den Shownotes beschreiben, auch noch, was es eben noch für Gewaltformen gibt, wo wir jetzt nicht so dazugekommen sind zum Reden. Aber wir haben, finde ich, viele angetönt. Eben Abhängigkeit ist ein grosses Thema in Bezug auf physische, psychische, aber auch finanzielle Gewalt zum Beispiel. Es ist eben ein Thema, wie Sarah schon gesagt hat, wo man ja, wo mega weitläufig ist. Und ja, wir sind wirklich schon fast am Ende.
Du wirst ja auch uns, Sabi, hast du vorhin gesagt, noch die wichtigen Links, gell,
ja.
Die tun wir auch in die Shownotes, dort kann man. Oder wenn jetzt da jemand zuhört, der findet, ich will unbedingt ganz viel wissen, mehr wissen. Ich habe jedes Mal, wenn ich Sabi irgendwo, ihr dürft zuhören, dann lerne ich unglaublich viel. Danke für das, für deine Arbeit, weil ich finde, du hast wirklich auch eine Kompetenz, das so auf den Punkt zu bringen, dass ich ganz viel verstehe, wo ich vielleicht vorher nicht verstanden habe. Und wenn ihr noch mehr versteht, klickt auf die Links und geht dem nach. Wir sind am Schluss, ich möchte eben, ich habe so mit dem Coaching-Hack. Ich gebe heute einen Gedanken mit und der ist jetzt nochmal verstärkt worden von der Sapir, ihrer Aussage, ohne Bewusstsein, keine Prävention. Und auch, das habe ich da eben auch schon aufgeschrieben in der Vorbereitung, dass Menschen wirklich einfach eine Tendenz haben, zum einerseits eben abwehren, was sie nicht kennen, aber auch immer aus ihre eigene Perspektive mit ihrer Wahrnehmung im Fühlen, Denken und Spüren. Und wenn du jetzt das Gespräch gehört hast und merkst, ha, da in mir innen passiert etwas, ich habe Gefühle entdeckt, vielleicht Vorurteile, Bewertungen, ich habe vielleicht auch andere Perspektiven, hoffentlich andere Perspektiven gehört, als du vorher schon gehabt hast. Und dann geh doch mal in Gedanken von, wie könnte ich in Zukunft, wenn ich so einen Impuls zum Beispiel spüre, von, ah nein, ich will lieber nichts hören oder lieber wegschauen, wie könnte ich genau das, was Sapir so schön beschrieben hat, wie sie das macht, nämlich die ersten Impulse, ja, die sind, aber was machst du nachher daraus? Und das ist entscheidend und das macht unglaublich viel aus. Und wenn jeder die innere Arbeit macht, wenn jeder dort hingeht, und ja, das tut manchmal ein bisschen weh, hey, und manchmal ist es unangenehm.
Das tut eigentlich immer weh. Und ja. Das tut auch noch nach 20 Jahren
ja,
weh.
Ja, und das tut mir auch immer wieder weh. Also, dass der eigene Ableismus, der eigene Rassismus immer wieder anschauen, das ist eine Aufgabe, die jeder von uns hat. Und ich finde, man merkt das ganz gut, wenn man ein Gespräch zulässt. Wo hat man eben Abwehrhaltungen? Wo hat man Vorurteile? Und dort hingehen.
Und vielleicht auch, ihr könnt auch gewinnen. Also ich finde, ich habe immer gewonnen, wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Ich bin in bessere Beziehungen reingekommen, in tiefere Beziehungen mit meiner Umwelt, mit mir selber. Also ich habe immer gemerkt, so nach dem Schmerz, ich kann auch etwas gewinnen und einfach in besseren Beziehungen sein, im besseren Umfeld.
Ja. Mega, es macht auch freier.
Ja,
genau. Ja. Mega fest. Ich habe... Ja, ergänzend eigentlich zu dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, einen Büchertipp mitgebracht. Ich halte ihn recht kurz, damit wir nachher noch eine Karte ziehen können. Das gehört zu unserem Podcast-Format. Mein Büchertipp ist geschrieben von Luisa Laudace. Sie ist eine Selbstvertreterin, lebt selber mit einer Behinderung. Der Titel vom Buch ist «Behindert und Stolz». Teilhabe ist Menschenrecht. Warum meine Identität politisch ist und Ableismus uns alle etwas angeht. Und sie geht eigentlich in dem Buch auch in das, was ihr jetzt schon gesagt habt, nämlich in die eigene Auseinandersetzung. Und eben, ja, wie man sich aufbrechen kann, wie man auch neu lernen kann. Und ich meine, das ist ja auch das, eben, man gewinnt auch. Und es ist ja, Menschen wollen lernen. Und eigentlich ist es auch etwas mega Cooles, nachher mehr Wissen haben und neu können, ja, Sachen lernen. Magst du eine Karte ziehen, Sabir, zum Abschluss?
Und wenn sie dir nicht gefällt, darfst du sie zurücklegen, Grenzen setzen.
Was ist eine Sache, die du gerne in deinem Leben ändern würdest? Ja, also ich würde sehr gerne ändern. Also es gibt eigentlich so viele Sachen, dass mein Kopf jetzt voll ist. Ich würde darum sagen, ich würde gerne ändern, dass ich manchmal ein bisschen weniger auf die Selbstoptimierung gehe, sondern schaue, was bringt mir jetzt das wirklich, wenn ich lerne. Und zwar nicht eben in Abgrenzung zu der Umwelt, weil ich eben wieder muss Behinderungen irgendwo egalisieren. Und durch das, dass ich das immer machen musste, ist der Selbstoptimierungstrieb einer der höchsten Treiben, die ich habe. Und ich bin mega dran, den auch mal ein bisschen abzustellen. Genau.
Das, ich finde das ein perfekter Abschluss.
Ja.
Ich denke, da erkennen sich auch viele, die zuhören. Ja. Haben wir auch schon drüber geredet, Sarah, in anderen
immer
Folgen.
Wieder werden
auch
wir immer wieder.
Ein Thema wie Ableismus, wie Sexismus. Danke vielmals, Abi, bist du da gewesen. Danke vielmals für deine Arbeit. Wir tun auch in die Show Notes, wo man dich kann hören jetzt im Rahmen von der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Es gibt ganz viele tolle Veranstaltungen für die, die zuhören. Gehen schauen. Es gibt in eurer Umgebung zum Teil überraschend, in welchen ländlichen Gegenden sogar. Auch tolle Veranstaltungen.
Findet man alles auf der Webseite.
Stattfindet. Genau. Danke
so schön, bist du da gewesen. Danke.
Danke euch.
Und tschüss miteinander. Danke fürs Zuhören. Und da einen besonderen Appell zu dieser Folge. Ich mache es auch sonst gern, aber diese Folge, es wäre wirklich wichtig. Tun sie herzeln, tun sie bewerten, tun sie sharen. Sharing is caring. Und ja, jedes Scheren macht etwas aus für mehr Sichtbarkeit von dem Thema, das uns wirklich sehr, sehr fest am Herzen liegt. Danke vielmals, dass ihr zuhört. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.